Wenn ich die ganze Zeit nur negativ über Geld denke, ja, kein Wunder, dass ich keins habe. Weil ich eigentlich will ich es doch auch gar nicht. Und das Geld will auch nicht bei mir sein. Das ist wie mit Menschen, ja. Wenn ich muss mich auch nicht wundern, wenn ich meinem Partner, meiner Partnerin die ganze Zeit sage, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ja, das hört er sich 10-mal an und ist dann weg. Diese Podcast-Folge hat einen Sponsor, und zwar den Scalable Capital Broker. Bei Scalable könnt ihr über 600 ETFs komplett kostenlos besparen. Und wenn es ein anderer ETF sein soll, kein Problem, denn ihr bekommt einen ETF-Sparplan pro Monat komplett kostenlos. Darüber hinaus kosten Trades nur 99 Cent. Oder ihr nehmt einfach die Flatrate für 2,99 pro Monat und könnt investieren, was das Zeug hält. Insgesamt könnt ihr beim Scalable Broker aus über 1300 ETFs auswählen. Ich habe selbst da auch ein Depot und kann es auf jeden Fall empfehlen. Es ist unheimlich kostengünstig. Sie bieten eine super große Auswahl an ETFs im Sparplan. Und es ist super einfach zu nutzen, sowohl am Laptop als auch in der App. Also, wenn ihr es interessant findet, mehr Infos zum Scalable Capital Broker findet ihr im Link in den Shownotes. Salut, ihr Moneypennies, herzlich willkommen zu einer brandneuen Podcast-Folge. Ihr hört ein Interview mit mir für Stories and Faces, und wir haben darüber gesprochen, ob mich persönlich Geld glücklich macht, was Finanzen eigentlich mit Selbstbewusstsein zu tun haben, was mein letztes gutes Investment war, warum das Rentensystem ein Konstrukt auf dem Rücken der Mittelschicht ist, die drei wichtigsten Fakten über Geld, die ich selber im Laufe der Zeit gelernt habe, und ob es eigentlich so klug ist, dass ich an meiner eigenen Abschaffung arbeite. Seid gespannt. Viel Spaß beim Hören.
Genau, Natascha, vielleicht mal als Einstiegsfrage, macht dich Geld glücklich?
Oh, die schwierigste Frage gleich am Anfang. Aber mich persönlich macht mich Geld glücklich. Ja, ich kann schon sagen, dass es mir ein Hochgefühl gibt. Und auch, dass es in gewisser Weise glücklich macht im Sinne von so eine gewisse Sorgenfreiheit, eine gewisse Leichtigkeit, gerade jetzt auch in der, ja, ich sag mal, Corona-Pandemie, in der wir uns befinden, bin ich sehr froh um jedes Geld, das ich mehr habe als weniger.
Ja, das stimmt. Man hat ja gerade so ein bisschen jetzt auch die letzten Monate vermehrt, finde ich, musst du gleich mal sagen, ob du das auch so siehst, das Gefühl, dass diese Finanzthemen in aller Munde sind. Also es gibt immer mehr Bücher, immer mehr Podcasts, die verschiedensten Themen dazu, und auch gerade junge Leute scheinen sich immer mehr mit dem Thema zu beschäftigen, und auch viele Influencer, hatte ich jetzt gesehen, bewerben aktuell Banken, denen es nicht egal ist, was mit unserem Geld passiert, O-Ton. Würdest du sagen, das Chance oder Gefahr für das Thema, was du dir ja auch auf die Fahne geschrieben hast, dass gerade aktuell so viel darüber gesprochen wird?
Also für das Thema an sich auf jeden Fall eine ganz, ganz große Chance. Ich finde es immer gut, wenn solche Themen an die Oberfläche kommen oder eben auch, ja, an die Masse dann geraten, gerade auch bei jungen Leuten. Also Schöne bei denen ist ja, die haben noch so massiv viel Zeit für Geldanlage und so weiter. Das wird dann ein richtig schönes Vermögen am Ende. Ich sehe es trotzdem so ein bisschen auch kritisch. Ähnlich wie du beobachte ich das auch, irgendwelche Influencer, die jetzt mit Geld irgendwie nicht so viel am Hut haben und auch nicht, vielleicht nicht unbedingt die Kompetenz dafür haben, dann jetzt irgendwelche Sachen zu bewerben. Und ich sehe darin, also ich sage es mal, bei einer ganz normalen Bank kann ja nicht viel schief gehen, aber wenn es dann an so Aktien- und Geldanlagegeschichten geht, so eine Art, mach dir mal schnell ein Depot auf und kauf mal irgendwas, das sehe ich schon sehr kritisch, weil es dann nicht darum geht, mach mal, eröffne mal irgendwas und kauf irgendwas. Sondern eher so, ja, was genau ist es denn dann, was ich investiere und was ist denn meine Strategie und kenne ich überhaupt die Risiken und was mache ich, wenn die Krise kommt? Und also, ne, da steckt ja nochmal viel, viel mehr dahinter, als ich eröffne jetzt mein Bankkonto und dann kriege ich eine super fancy IC-Karte zugeschickt. Auf der einen Seite finde ich es natürlich gut, dass auch gerade junge Leute ans Thema rangeführt werden, bei allem, was dann so mit Anlage in die Anlagerichtung, wo also alles, was mit Risiko behaftet ist, ne, das finde ich dann schon teilweise ein bisschen zu leicht, zu einfach dargestellt. Mach doch mal schnell, und dann kommt halt die Krise und die Leute verlieren halt Geld und wissen gar nicht, wo oben und unten ist und warum das jetzt so passiert ist.
Ja, das stimmt. Sparen wird ja häufig, so habe ich zumindest das Gefühl, immer noch mit Verzicht gleichgesetzt. Warum, vielleicht hast du dann, fällt es den jungen Generationen heute so viel schwerer zu sparen und auch zu verzichten als vielleicht unseren Eltern und Großeltern noch?
Ja, ich glaube, da sind wir wieder leider beim Thema Social Media. Also im Sinne von, womit werden die denn den ganzen Tag zugeschmissen? Ne? Also da, das ist ja genau das. Also auch einfach, es gibt einfach eine komplett andere Vergleichbarkeit als noch als ich 15 war. Ja, da war meine Vergleichbarkeit, was haben die Leute in der Schule für Klamotten an? Und wie sehen die irgendwie aus? Und was tue ich, um da dazuzugehören? Und Social Media lenkt, macht natürlich so eine gewisse Lupe einfach drauf. Das ist jetzt auch nicht alles komplett anders als in meiner Jugend. Aber ich glaube, es ist einfach, es ist intensiver. Ja, da glaube ich schon, dass gerade die jungen Leute sehr viel stärker damit konfrontiert sind. So, was muss ich denn leisten, um dazuzugehören, um gut genug zu sein? Wie viel Filter muss ich mir denn aufs Gesicht schmieren, dass ich ein Like bekomme. Und da spielt, denke ich, Konsum und die neuesten Sachen und so weiter schon eine große Rolle. Und man muss natürlich auch sagen, es ist natürlich auch viel, viel mehr Geld sowieso per se im Umlauf als noch vor 20, 30, 40 Jahren. Also der Wohlstand gerade in unseren Hemisphären, in unseren Ländern, der steigt ja enorm. Also wir sind ja so reich wie noch nie. Und dann ist natürlich auch die Frage, was macht man denn dann mit dem ganzen Geld und dann hier 0% Finanzierung und also die Möglichkeiten sind ja auch einfach viel, 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 viel größer. Also es ist ja deutlich schwieriger, Geld nicht auszugeben, als Geld irgendwo sinnfrei loszuwerden.
Das stimmt, das kann ich leider auch bestätigen. Man hat ja auch so ein bisschen das Gefühl, dass gerade Frauen ihr häufig ja weniges Geld im Vergleich für Kleidung, Beauty-Produkte oder Handtasche ausgeben, die sich eigentlich nicht leisten können. Würdest du sagen, ist das Finanzproblem der Frauen irgendwie gleichzeitig auch so ein bisschen ein Problem des Selbstbewusstseins der
Ja,
weiblichen Gen?
oder zumindest mal Erwartungen der Gesellschaft an Frauen. So, die Erwartungen der Gesellschaft an Frauen ist nicht, dass sie erfolgreich sind, sondern dass sie schön aussehen. So. Und dann habe ich jetzt die Wahl zwischen erfolgreich auf der einen Seite, im Sinne von, wie auch immer man jetzt Erfolg definiert, aber beispielsweise, wenn ich jetzt ein Coaching kaufen würde, ja, für, keine Ahnung, paar tausend Euro oder paar hundert Euro. Dann sagt das Umfeld, bist du des Wahnsinns? Ja, wieso das denn? Und auf der anderen Seite, aber irgendwie die neueste Handtasche für ein paar hundert Euro, da sagen sie, oh, das ist aber schön, das ist ja cool, das ist ja toll, das ist toll, dass du dir was gönnst. Finde ich super, dass du dir mal was gönnst. Und ja, das glaube ich schon, dass das auch gerade bei uns Frauen einfach ein Thema ist. Was wird von uns erwartet? Und dann genau der Bogen zu Selbstbewusstsein, wie du sagst, so mentale Stärke in dem Sinne, Resilienz, ist mir egal, was die anderen denken, so ich lebe hier mein Leben. Aber das ist halt nicht das, wie wir gesehen werden oder auch gesehen werden wollen, sondern als Frauen sollen wir ruhig sein, uns mit dem zufrieden zu geben, was wir haben, schön dankbar zu sein, gut aussehen, das schöne Geschlecht sein, uns um Haus und Kinder kümmern und dann ist auch gut so. Ist jetzt ein bisschen, also drastisch
Ja.
vielleicht dargestellt, aber vielleicht auch nicht. Weil ich glaube, außerhalb meiner Berliner Bubble ist das durchaus auch noch so aktuell und modern. Und es gibt immer noch sehr, sehr viele Frauen, die zum Beispiel ein Taschengeld zu Hause bekommen, so eine Art Haushaltsgeld. Und das ist nicht Oma und Opa, sondern das sind auch die Mitte-30-jährigen Frauen, die halt ja in so einem Familienmodell dann leben. Und ich verurteile jetzt auch nicht dieses Familienmodell. Die Frage ist halt immer nur, will ich das? So, und das geht mir oft ein bisschen zu schnell, dass da in irgendwelche Strukturen geraten wird, so ohne sich mal wirklich zu fragen, will ich das eigentlich oder wird das von mir erwartet, dass ich das möchte?
Das stimmt. Ich hatte auch in deinem Buch gelesen, dass du ja selber komplett 2 Jahre auf Shopping verzichtet hast und jetzt auch auf
Ja.
eine reduzierte, minimalistische Garderobe setzt und auch gesagt hast, dass die damit einhergehenden Anführungszeichen Langeweile auch mal ganz gut tut. Glaubst du, wir brauchen in manchen Bereichen, wie jetzt zum Beispiel dem Kleiderschrank, dass wir nicht morgens jeden Tag eine Stunde investieren, was wir anziehen, um in anderen Bereichen auch wieder mehr Energie reinstecken zu können?
Das glaube ich auf jeden Fall, ja. Also und ich glaube, es ist sogar auch wissenschaftlich bewiesen. Wir haben ja nur eine bestimmte Menge an Energie zur Verfügung und Gedankenkraft und auch Entscheidungswillen, Entscheidungsenergie. Und klar, überlegt sich natürlich jeder, manche bewusster, manche unterbewusster, was will ich mit meiner Zeit machen? Was ist mir wichtig? Was ist, genau das gleiche wie mit Geld ja auch, ne? Also Geld und Zeit, wie will ich das investieren? Was ist mir jetzt wirklich, wirklich wichtig und worin möchte ich jetzt meine Energie investieren? Und bei mir ist es jedenfalls so, dass durch eher weniger, ich sag mal, im Außen ich auch aufgeräumter im Innen bin. Also da glaube ich komplett dran. Also ne, zeig mir deinen Schreibtisch und ich kann dir ganz genau sagen, wie es in dir aussieht. So, so ich sag mal, eine Überladung im Äußeren geht auch oft einher mit einer Überladung im Inneren. Und das, da geht's jetzt, also ja, ich habe dieses Experiment angefangen, um mal zu schauen, wie weit kann ich mich pushen. Und in der Zwischenzeit habe ich mir mal ein paar neue Pullis gekauft und so, ja, aber es ist für mich keine Freizeit, vielleicht ist das der Punkt, es ist für mich keine Freizeitbeschäftigung mehr, es ist für mich kein Hobby, in Anführungsstrichen, in die Stadt zu fahren und ein bisschen Shopping zu machen. So, das ist einfach kein Hobby von mir, das existiert quasi nicht. So, weil ich in der Zeit lieber andere Sachen mache, weil ich da einfach dann eine andere Priorität habe, andere Hobbys oder, keine Ahnung, lese oder einfach gar nichts mache oder gerne auch mal Netflix glotzen, so, aber ich laufe nicht durch die Stadt und guck, was ich vielleicht eventuell noch gebrauchen könnte. Wenn ich es bräuchte, wüsste ich es ja.
Stimmt, das ist ein sehr guter Satz. Du schreibst im Buch auch immer wieder über gute Investments. Was war denn dein letztes gutes Investment in dich selbst?
Also meine besten Investments sind in mich selbst, sind immer Coachings. Also sowohl ongoing Coaches mit verschiedenen, also Business Coaches beispielsweise, Mindset Coaching. Ich mache da verschiedene Sachen, also verschiedene Coaches, Berater sozusagen in meiner Umgebung, die rufe ich an, wenn was ist. Ja, oder ich habe auch teilweise ganz regelmäßige Termine, einmal im Monat, immer, keine Ahnung, jeden letzten Donnerstag oder so. Und aber auch, andere so Coaching-Programme dann quasi. Also das ist auf jeden Fall immer das auch nochmal gegenüber Büchern, ja, Bücher auch. Aber ein Buch sorgt halt leider nicht dafür, dass man wirklich in die Umsetzung kommt, so, ne? Dann, das ist natürlich nur so one way. Deswegen bin ich immer mehr einfach großer Fan von guten Coachings, Coaching-Geschichten, guten Coaching-Input, Experten-Input. Ja.
Was würdest du denn sagen, wie hat die Corona-Pandemie das Thema sich mit den eigenen Finanzen beschäftigt in den letzten Monaten oder jetzt ja fast schon ein Jahr verändert? Also du beschreibst ja auch immer, gerade eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt ist, einzusteigen. Hat dieses mehr an Zeit vielen Leuten da vielleicht auch einen Push gegeben, sich jetzt endlich mal mit dem Haushaltsplan und Co. auseinanderzusetzen?
Also das ist auf jeden Fall das, was ich in meinen Zahlen beobachten konnte. Also gerade so im ersten Lockdown, jetzt mal alle Homeoffice und als das auch noch neu war, ne? Als die Leute nicht so richtig wussten, ja okay, was mache ich denn jetzt den ganzen Tag? Da sind zum Beispiel bei uns die Aktivitäten enorm gestiegen. Also da habe ich schon gemerkt, okay, erstens, die Leute haben jetzt vielleicht mehr Zeit, auch mehr Energie, Gehirnkapazität. So, ach, dieses Thema wollte ich auch mal machen. Dann mache ich das mal jetzt, weil jetzt habe ich gegebenenfalls ein bisschen Zeit dafür. Und aber auch, ich sag mal, durch so eine Krise vor Augen geführt zu werden, vor Augen geführt zu bekommen, was eigentlich alles so passieren kann. Und dass es dann definitiv schöner ist, Geld zu haben, als kein Geld zu haben. Auch in Familienkonstellationen. Ich glaube, da haben viele auch einfach gesehen, so, oh ja, Geld ist ja nicht nur irgendwie was auf dem Konto, sondern auch ein ganz großes, emotionales, stressiges Streitthema, wenn nicht genug da ist. So, und ich glaube, dass da gerade Geld, dieser Geldstress ist letztendlich Existenzstress. Ja, können wir uns die Miete noch leisten? Müssen wir umziehen? Haben wir genug Geld für Essen? Da gehen ja alle Alarmglocken an. Das kombiniert mit, wir sitzen alle zu Hause im Wohnzimmer. Kinder können nicht in die Schule, können nicht zum Fußballtraining. Das ist, glaube ich, eine sehr explosive Mischung. Und Geld ist da häufig einfach einer der Anfangspunkte, an denen es dann halt ja entweder explodiert oder dass man sagt, okay, cool, ja, außen die Welt steht gerade Kopf, aber zumindest wir hier drin im Inneren wissen, okay, wir sind erstmal versorgt. Das macht, glaube ich, einen ganz, ganz großen Unterschied. Und ich glaube schon, dass das viele auch gemerkt haben und auch so die Resonanz, so, boah, gut, also habe ich viele Nachrichten bekommen, boah, gut, dass ich einen Notgroschen habe, weil den brauche ich jetzt. Und die den halt nicht haben oder hatten, das sieht dann halt einfach leider sehr, sehr schlecht aus, gerade in solchen Phasen dann.
Ich weiß jetzt nicht, inwieweit deine Kundin, sag ich mal, auch aus anderen Ländern kommen. Würdest du sagen, gibt es einen großen Unterschied zwischen dem, ich sag mal, deutschen Umgang mit Geld und dem in anderen Ländern?
Ich habe schon das Gefühl, dass wir Deutschen da eher noch so ein bisschen bedeckter sind, auch über Geld zu reden, ein bisschen reservierter. Und auch, dass das Ganze Thema bei Frauen nochmal ein bisschen anders behandelt wird. Ich weiß, wo ist es, glaube ich, in Frankreich, wo es relativ, also eigentlich selbstverständlich ist, dass die Mutter nach ein paar Monaten wieder arbeiten geht, weil die da so ein gutes Nanny-System beispielsweise haben. So, das wirkt sich natürlich auch auf Geld aus. Ganz klar, ne? Also gehe ich arbeiten oder nicht? Habe ich Geld oder habe ich keins? Zahle ich in die Rentenversicherung ein oder nicht? Und ich also die Aktienquote in Deutschland oder Aktionärsquote, Anlegerquote in Deutschland ist zum Beispiel im Vergleich zu den USA also ein Peanuts. Ne? Also da sind andere Länder, da ist es einfach selbstverständlicher zum Beispiel auch diese Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, ja, ich mache das jetzt irgendwie selber. Vielleicht auch gerade in Ländern, wo das Sozialsystem jetzt nicht so super dichtes Netz ist wie bei uns. Ne? Also in Deutschland ist ja oft so, ja, der Staat kümmert sich schon, ich bin ja rentenversichert und die wenigsten Leute checken, aber dass es leider nicht mehr der Fall ist, dass es einfach nicht ausreicht. Und das rauszubekommen aus den Köpfen im Sinne von der Staat sorgt schon für mich. Ja, ich glaube, diese Einstellung haben viele andere Länder nicht so stark wie wir.
Okay, sind wir mal wieder hinten dran. Du hattest es gerade schon gesagt.
Das übrigens sowieso, ne? Also gerade auch, wenn man sich ja. Diese ganzen Gender, hier Pay Gaps und Pension Gap und so weiter, da ist Deutschland ganz, ganz weit vorne in den schlimmsten Statistiken. Also es gibt diese schöne Lifetime Span Pension oder so. Da geht es um das, wie viel verdienen denn Männer mehr im Erwerbsleben als Frauen? Da ist Deutschland ganz weit vorne. Also da reden wir von so 800.000 Euro Unterschied. Und bei allen, wirklich auch bei Pension Gap und Gender Pay Gap, das sind immer so ein, zwei Länder vor uns im Vergleich, wo man so denkt, naja, gut, die sind da noch nicht so weit, weißt du. Und dann so Platz 3 ist halt Deutschland und denkst du so, hä? Wie kann das sein? Wie geht das? Also da sind wir absoluter Entwicklungsstatus. Ganz, ganz traurig.
Ja. Wie passt das? Da muss ich dringend was ändern. Ja. Du meintest es gerade schon, es gilt ja auch hier so ein bisschen dieses Sprichwort, dieses Bescheuerte, über Geld spricht man nicht und über Gehälter habe ich das Gefühl sowieso schon mal gar nicht. Mhm. Dabei, gerade in Unternehmen, könnte man ja eigentlich als Gemeinschaft, als Team sozusagen auch viel, viel mehr erreichen. Wieso meinst du, ist Geld immer noch so ein bisschen auch so ein Einzelgänger-Thema, also dass man sich nicht mehr austauscht mit anderen und da vielleicht auch viel mehr lernen könnte?
Ja, ich glaube, das ist so eine gewisse Angst von was sind dann die Konsequenzen? Was denken dann die anderen über mich? Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie meinen Kollegen erzähle, dass ich so super viel mehr verdiene, wie sehen die mich dann? Ne? Also erwarten die dann, dass ich jetzt jedes Mal das Mittagessen bezahle? Ja, denken die, oh, der hat sich doch eh nur hochgeschlafen oder was weiß ich. Ne? Also wir beschäftigen uns ja leider sehr, sehr viel damit, was andere über uns denken. Das Spannende ist ja, die anderen machen es ja auch so. Also jeder denkt immer, was denken die anderen über mich, aber keiner denkt wirklich über den anderen nach. Das ist ja so das Lustige an der Geschichte. Alle denken, was denkt der andere, was denkt der andere? Und der andere denkt auch, was denkt die andere, was denkt die andere? Und keiner denkt aber wirklich über den anderen nach. Also ich glaube, es ist schon auch so ein bisschen, Geld ist in Deutschland auch nicht so ein richtiges Stolzthema, ne? Irgendwie so Statussymbole oder so. Klar hat man dann irgendwie auch mal den Audi in der Garage stehen oder mal den Mercedes oder mal irgendwie das Haus oder so. Aber oft so ein bisschen nah an der, ach, das ist mir eigentlich auch ein bisschen unangenehm, Grenze so. Da sind die Amerikaner zum Beispiel auch ganz anders, ne? Also die sagen, ja klar, ich bin erfolgreich, ja, ich habe Geld, ist doch super, willst du wissen wie? Und in Deutschland ist es so, ah, ich hoffe, du scheiterst. So, warum hat der das, was ich nicht habe? Das glaube ich, also zumindest so ein bisschen so mein Eindruck, so ein gewisses vielleicht auch Schamgefühl, also fehlender Stolz auch auf Reichtum.
Sehr spannend, wo das herkommt. Ja. Ja, auch schon einigen Jahren Schulungen und Seminare zum Thema Finanzen an. Kannst du da mittlerweile Typologien von Teilnehmer oder Teilnehmerinnen erkennen? Also würdest du sagen, gibt es so 5, 6, ich sage jetzt mal, Persona, die ähnlich mit Geld umgehen? Oder kann man das nicht so verallgemeinern?
Ja, schon. Also es gibt ja so gewisse Kohorten quasi. Ne? Also zum Beispiel mein Mentoring-Programm sind, also da ist ganz klar so der Bauch der Kundinnen, so vom Alter her so, Mitte 30 bis so Mitte 40, Mitte Anfang 40 sind so die meisten, haben jetzt irgendwie, stehen gut im Job da, haben irgendwie Geld, wissen es nicht wohin damit, wollen das nicht vergammeln lassen, gleichzeitig irgendwie vielleicht in der Partnerschaft und überlegen sich, na gut, jetzt sind die Kinder irgendwie am Start. Also ein bisschen so, wir betreiben mal ein bisschen Lebensplanung, weil jetzt ist ein guter Zeitpunkt dafür. Die sind dann auch oft sehr aufgeräumt, ne? Also die kommen ja dann, weil sie sagen, okay, ich will das jetzt hier irgendwie planen und ich will das jetzt mal irgendwie machen. Dann gibt es glücklicherweise, das sind immer meine liebsten Kundinnen, die Anfang 20-Jährigen, die sagen, ja, cool, ich will irgendwie gut starten ins Erwerbsleben, in meine Karriere, in mein Finanzleben, in meine finanzielle Verantwortung. Und die stehen dann mit Anfang 20 bei mir auf der Matte und sagen, ey, ich habe jetzt nicht irgendwie so super viel, aber das, was ich habe, das möchte ich gerne, damit möchte ich vernünftig umgehen. So, und an denen ist das Schöne, die sind noch nicht so verkorkst. Ja, da muss man auch noch nicht so viel aufräumen, weder irgendwelche komischen Verträge noch irgendwie so krasse Mindfucks-Blockaden. Und dann gibt es aber auch die dann schon ein bisschen älter sind, wo dann die Zeit leider irgendwie knapp wird. Und natürlich sind die auch in ihrer Einstellung zu Geld gefestigter, aber nicht unbedingt positiver. Ne? Also je mit fortschreitendem Alter festigen sich ja auch solche Einstellungen und Ansichten, weil man ja auch ständig Beweise für das findet, was man so über Geld denkt. Ne? Alle Reichen sind böse. Ja, da habe ich natürlich 30 Jahre mehr Zeit, Reiche zu finden, die böse sind, als wenn ich erst 20 bin. So. Aber grundsätzlich kommt da jede so mit ihrem eigenen Päckchen quasi so rein. Und der Anfang ist halt immer das Mindset. Ne? Also was denke ich über Geld, was meine Einstellung zu Geld? Das letzte Hemd hat keine Taschen. Ja, guess what? Deswegen kannst du halt nicht sparen, weil du der festen Überzeugung bist, so dass das so ist. Ne? Und da gehen wir dann halt auch ran und auch rein. Ich muss natürlich sagen, die Leute, die gar kein Interesse an dem Thema haben oder fürchterlich mit Geld sind, wahrscheinlich, die landen natürlich erst gar nicht bei mir. Ne? Also es ist jetzt quasi so in meiner Bubble, die eh den Weg zu mir finden, die sind ja zumindest vom Kopf her schon mal so, dass sie sagen, oh, ist ein wichtiges Thema, da möchte ich jetzt ran. Genauso gut gibt es auch noch die 95% anderen Frauen in Deutschland, die sagen, habe ich nichts mit zu tun, ist mir egal, weiß ich nicht, will ich nicht, traue ich mich nicht. So, von daher ist das jetzt auch so ein bisschen verzerrt, mein Bild. Aber letztendlich ist es natürlich ein sehr individuelles Thema, was alle vereint, ist eben dieses Ziel, ja, diese Unabhängigkeit, selbst in die Verantwortung zu gehen, das selbst auch zu schaffen und ja, auch eine gewisse Emotionalität dem Thema gegenüber. Dann gibt es natürlich auch die Erbinnen, ne, die natürlich vollkommen emotional aufgeladen sind. Da sind jetzt auf einmal 200.000 Euro. Was soll ich jetzt mit denen machen? Dafür habe ich ja gar nicht gearbeitet. Die verdiene ich doch gar nicht. Was hätte denn mein Opa gewollt, was ich damit mache? Und so weiter und so fort. Aber ja, so hat jeder so sein emotionales Päckchen zu tragen mit Geld. Und da gehen wir dann eben auch ran.
Ja. Du hast mal im Interview gesagt, die Rente ist ein Konstrukt auf dem Rücken der Mittelschicht. Würdest du sagen, ist dieses System Rente, sage ich mal, heute überhaupt noch zeitgemäß oder bräuchte es deiner Ansicht nach da andere Möglichkeiten, vom Staat im Alter unterstützt zu werden?
Ja, also ich sag mal, das Konzept an sich, so eine Rente, finde ich, macht durchaus Sinn. Ja, es ist ja auch Aufgabe des Staates, für seine Bürgerinnen und Bürger zu sorgen. Nur aktuell, so wie es aktuell ist, funktioniert, also kann es nicht funktionieren. Ja, also unser Rentensystem ist ja so aufgebaut, die arbeitende Generation versorgt die nicht arbeitende Generation. So, und das kippt natürlich in dem Moment, wo die nicht arbeitende Generation teurer wird, mehr Geld braucht, als was die arbeitende Generation produziert. So.
Ja.
Und da sind wir jetzt nämlich genau an diesem Punkt, dass es de facto nicht mehr hinhaut. So. Und deswegen muss es da eine Änderung geben. Da werden ja auch gerade irgendwelche Modelle durchgespielt, quasi mit einer bedingungslosen, also so eine Grundrente oder so. Ne? Ich glaube, es ist letztendlich eine Kombination. Ja, schön wäre natürlich, wenn vom Staat dann nochmal irgendwas halbwegs Sinnvolles um die Ecke käme. Aber verlasse ich mich jetzt halt auch nicht drauf. So, das ist so meine Ansicht. Ne? Es gibt verschiedene Optionen, wie man damit umgehen will. Manche sagen, ich habe da total Vertrauen drin und es wird schon irgendwie alles gut gehen. Das passt schon. Das ist ja auch eine Lebenseinstellung. Meine Lebenseinstellung, also so könnte ich nicht durchs Leben gehen. Das würde mich fertig machen. Quasi immer zu hoffen, dass es irgendwie klappt. Von daher denke ich immer noch, dass die beste Lösung ist. Oder unser Ansatz auch so im Mentoring ist so, hey, was vom Staat kommt, ist super, nehmen wir mit. Rechnen wir aber nicht mit ein, nicht großartig oder nur zu einem Teil. Und wenn dann doch alles super kommt und du doch das Doppelte vom Staat bekommst, ja, hey, du, ist doch super. Ja, das hast ja kein Risiko im Hier und Jetzt. Das ist halt irgendwie keine Ahnung, 100 Euro im Monat mehr sparen oder 50 Euro im Monat mehr sparen. Und am Ende wirst du dich ja nicht, also die Frage ist halt, was bereue ich denn am Ende mit 67? Bereue ich dann nicht 100 Euro mehr gespart zu haben? Ja, weil ich gerade einfach mit der Rente nicht über die Runde komme. Oder bereue ich 100 Euro im Monat mehr gespart zu haben und jetzt zu viel zu haben, als was ich eigentlich brauche? So, und das ist eigentlich nur so das ist die Entscheidung, die man für sich treffen muss, um dann eben den Weg zu gehen.
Okay, 5 Fragen habe ich noch, damit du ein Licht am Ende des Tunnels siehst.
Ja, ist gut.
Ja, perfekt. Wir haben vor kurzem mit dem Unternehmer Julian Backhaus gesprochen im Interview und der meinte zu uns, das fand ich ganz passend, dass die Jugend von heute im Schulsystem zu wirtschaftlicher Abhängigkeit erzogen wird und auch so Themen wie Wirtschaft habe ja auch absichtlich ausgeklammert werden, damit die Jugendlichen eben gar nicht erst ihren Wert, sage ich mal, kennenlernen und so überspitzt ausgedrückt später in der Wirtschaft ausgebeutet werden können. Wie stehst du denn zu dieser These?
Absolut. Also wenn man jetzt sich mal das Konstrukt Schulwesen anschaut, Ausbildung anschaut, woher das auch kommt. Ne? Also das kommt daher, der Staat braucht kleine Beamten und Soldaten. So, und die wollen wir uns jetzt ranholen, ranzüchten. Jetzt sind es nicht mehr kleine Beamten und Soldaten, aber trotzdem, also man wird da auf ein Angestellten-Dasein quasi hin erzogen. Da geht es ja auch wenig, also manche Lehrer jetzt mal ausgeklammert, manche Schulen, aber vom Konstrukt her an sich geht es darum, auswendig lernen, wiederkauen, also eigentlich nur Input rein, nicht großartig nachdenken, so wie er ist, den wieder rauszugeben. Also Selbstständigkeit passiert da ja eigentlich nicht. Also in keiner Linie. Ich meine jetzt nicht nur wirtschaftlich, sondern so selbstständiges Denken ist da einfach sehr, sehr wenig oder auch einfach Interessen. Was sind meine Interessen? So wie ich bin jetzt natürlich nicht Pädagogin oder so, aber auch aus unternehmerischer Sicht fallen da viele Sachen einfach runter, die man für ein selbstständiges Leben einfach bräuchte. Und das ist finanzielle Bildung, das ist auch sowas wie meine Einstellung zum Leben, das ist kreative Denkweisen und damit meine ich nicht im Kunstunterricht ein Bild nachzumalen. Das ist nicht kreative Denkweise, sondern kreative Problemlösungskompetenzen sich anzueignen, in Systemen zu denken, große Zusammenhänge zu verstehen. Das passiert meiner Meinung nach, oder ist zumindest in meiner Schulzeit sehr, sehr wenig passiert, bis gar nicht. Und wir werden darauf vorbereitet, irgendwo als Angestellte zu leben, am besten in der Mittelschicht, ruhig zu sein, nicht auszubrechen und letztendlich unser System und auch das Rentensystem ist ja darauf ausgelegt, dass es einfach eine breite Mittelschicht gibt. So, und die muss natürlich irgendwo herkommen. So, wenn das ist, was das System hält, dann ist es natürlich auch das, was produziert werden soll.
Er sagt außerdem weiter, da habe ich mich auch an deine Worte erinnert gefühlt, Geld folgt dem größten Nutzen und dass das Geld eben häufig zu den Menschen wandert oder kommt, die auch von sich aus der Überzeugung sind, dass sie es verdient haben. Hast du diese Erfahrung auch schon gemacht?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja so ein bisschen Gesetz der Resonanz, Gesetz der Anziehung, so du bist, was du denkst. Also definitiv, ja, das sind irgendwelche Energien, also ohne dass jetzt zu spirituell klingen soll, aber man redet ja auch oft von so einem Geldmagneten, ne? So ein Geldmagnet irgendwo hinzulegen und dann wird das Geld auf wundersame Weise mehr. Also so ein paar Situationen hatte ich auch schon in meinem Leben, wo ich dachte, wo kommt das jetzt her? Ich weiß überhaupt nicht, wo das herkommt, aber irgendwie ist es halt da. Und klar, da bin ich der absolut festen Überzeugung, auch nicht nur Geld, sondern Gesundheit, Partnerschaft, also alle Lebensbereiche. Natürlich geht es darum, was wünsche ich mich denn? Wie denke ich auch, wenn ich die ganze Zeit nur negativ über Geld denke? Ja, kein Wunder, dass ich keins habe, weil eigentlich will ich es doch auch gar nicht. Und das Geld will auch nicht bei mir sein. Das ist wie mit Menschen, ja. Ich muss mich auch nicht wundern, wenn ich meinem Partner, meiner Partnerin die ganze Zeit sage, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ja, das hört er sich 10-mal an und ist dann weg. So, was denkst du denn, was passiert? Und gerade so dieser Wert, den eigenen Wert erkennen, und da sind wir wieder bei Selbstbewusstsein und Gehalt und auch Gehaltsverhandlungen und so weiter. Klar muss es natürlich auch mal einen Marktwert geben. Ich kann jetzt mich wahrscheinlich auch nicht super erfolgreich hinstellen und sagen, so, mein Coaching kostet 2 Millionen Euro. Ja, wenn ich nicht Tony Robbins bin, wird das halt schwierig. sondern natürlich muss es dann auch mal den Market Fit geben. Es muss ja auch ein Need vom Markt geben, dieses Geld auch zu bezahlen. Aber klar, definitiv, ja. Wenn ich denke, meine Arbeitsstunde ist 10 Euro wert, dann werde ich ja auch gar nicht sagen, ich möchte gerne 50 Euro pro Stunde haben. Na, also diesen Schritt hin zu diese Bedingungen, um die 50 Euro pro Stunde zu bekommen, die Bedingungen, die erfüllt sein müssen, um dahin zu kommen, die erfülle ich ja gar nicht. Weil ich mir das auch gar nicht vorstellen kann. So, wenn ich sage, ich bin 15 Euro die Stunde, ist meine Arbeit wert, ja, dann frage ich nach 15 Euro, nicht nach 50 oder 70 oder 1000. Und von daher kann ich dem absolut zustimmen, so dass das definitiv ein großer, großer Faktor ist, was ich selber auch über mich denke, über die Gesellschaft, über Geld, über meinen Wert, nicht als Mensch, aber als, ja, was gebe ich denn? Ne? Was ist denn meine Arbeitskraft oder meine Produkte? Was ist das denn wert?
Du bist ja 2016 mit deinem Blog gestartet. Was waren denn die drei wichtigsten Fakten, die du seit Beginn über Geld selbst gelernt hast?
Erstmal, dass Geld neutral ist. So, Geld ist nicht böse, Geld ist nicht gut, Geld ist nicht schlecht, Geld ist nicht schmutzig, Geld ist nicht fröhlich. Ja? Es ist nicht die Lösung für alle Probleme, das ist eigentlich dann das Zweite. Aber das Geld an sich erstmal neutral ist. So Geld, die reine Beobachtung von Geld ist, sind Zahlen auf meinem Konto. Punkt. Ob das viel ist, ob das wenig ist, ob das genug ist, ob das zu viel ist, das ist meine eigene Interpretation. Und es gibt Menschen, die haben, also unabhängig vom Kontostand, das ist immer zu wenig. So, wenn die 5 Millionen auf dem Konto hätten, die würden immer noch mit Panik durch die Gegend rennen und sagen, ist zu wenig. Nicht, weil die so viele Ausgaben haben, die können das gar nicht ausgeben. Aber einfach so vom Gedanken her, von der Interpretation, es ist einfach immer zu wenig. Also das ist so eine große Erkenntnis, so Geld, es ist einfach neutral, es ist nichts. Es ist das, was du daraus machst. Ja, so für manche ist 100.000 Euro super viel Geld und für manche ist 100.000 Euro, dafür stehen die gar nicht auf. So, es sind die gleichen Zahlen, es ist die gleiche Beobachtung, aber es ist eine andere Interpretation. Das Zweite, dass Geld keine Geldprobleme löst, das spielt da auch mit rein. Ja, also Geldprobleme hängen halt nicht ausschließlich, jetzt mal abgesehen von irgendwelchen jetzt so Krise wie jetzt hier, aber oft ist es so, dass mangelndes Geld oder andersrum, dass wenn es irgendwo ein Loch gibt in den Finanzen, dass das selten einfach 1:1 gestopft werden kann, sondern es gibt immer einen Grund, warum dieses Loch überhaupt existiert. So Thema Notgroschen beispielsweise. Ja, wenn ich dann Notgroschen habe und dann verliere ich meinen Job, dann ja, kann ja noch der Notgroschen einspringen. Dass ich diesen Notgroschen aber habe, überhaupt, dafür bin ich verantwortlich um meine finanzielle Bildung. Und dafür habe ich ja was getan. So. Und deswegen gibt es auch diese Lotto-Millionäre, ja, die gewinnen irgendwie 10 Millionen und ein halbes Jahr später sind die komplett pleite und verschuldet, weil das Geld nicht das Problem war. Der falsche Umgang damit oder die mangelnde finanzielle Bildung, das war das Problem, warum sie kein Geld in the first place hatten, schon am Anfang nicht hatten. Und wenn man dann 1 Million draufschmeißt, passiert genau das Gleiche. Also wie die Leute 1.000 Euro ausgeben, geben sie auch 1 Million Euro aus, wenn es total unachtsam ist und immer nur in Verbindlichkeiten geschoben wird, anstatt in Vermögenswerte beispielsweise. Also das sind so zwei große Learnings, denke ich. Genau, Geld ist neutral, Geld löst keine Geldprobleme. Ja, und im Endeffekt, dass wir mehr Kontrolle darüber haben, als wir denken und auch mehr Einflussmöglichkeiten. Ich habe immer das Gefühl, viele denken auch so, ja, Geld ist so etwas, was mir passiert. Ja, jetzt ist irgendwie, mir wurde Geld gegeben, ich habe Geld verdient oder so. Aber eigentlich ist es genau das, was wir uns auch wünschen. Ja, so, wenn du viel Geld, wenn du dir wirklich viel Geld wünschst und auch bereit bist dafür, irgendwie dann den Weg zu gehen, dann stehen die Chancen ganz gut, dass du es auch bekommst. Wenn du kein Geld hast, stehen die Chancen relativ gut, dass du eigentlich auch gar kein Geld haben willst. So richtig tief in dir drin, im Unterbewusstsein vielleicht. Also von daher, dass man da auch wirklich das aktiv gestalten kann über ein, ja, ich kriege jetzt hier irgendwie mein Gehalt hinaus, sondern Geld sparen, investieren, mehr werden, eigenes Vermögen aufzubauen. Das sind alles Sachen, die wir selbst in der Hand haben. Und ich glaube, das haben viele gar nicht so auf dem Schirm, so dass man wirklich in diese Aktivität reingehen kann und das für sich so selbst gestalten kann.
Das stimmt, so. Die bleiben immer. Was denn raten, wenn man sich jetzt im Netz selber über Finanzen Geld etc. informieren möchte, worauf muss man da achten? Also wie kann man die Spreu vom Weizen trennen? Wir hatten ja schon zu Anfangs kurz besprochen, es gibt immer mehr, wahrscheinlich auch immer mehr, was dann eben auch nichts taugt. Hast du da Tipps, wie man da vorgeht?
Ja, also ich glaube, der beste Tipp ist eigentlich mal zu schauen, wer so dahinter steht. Na, jetzt, also in der Krise waren jetzt auch die ganzen Crash-Propheten. Naja, kaufen Sie Gold, kaufen Sie Gold. Ja, dann einmal kurz gucken, von wem stammt denn dieser Artikel? Oh, der ist ja in der Geschäftsführung von Degussa. Was macht denn Degussa? Ach, die handeln mit Gold. Ja, das ist ja unglaublich. Was für ein Zufall, dass der uns jetzt erzählt, wir sollen alle Gold kaufen. Also ich glaube, mit so ein bisschen ja Menschenverstand, ein bisschen so Street Smartness vielleicht nochmal dahinter zu gucken, wem nützt es eigentlich, wem nützt diese Nachricht jetzt etwas? So, was sind die Interessen dahinter? Wenn mir jemand sagt, du brauchst mindestens 5 Riester-Verträge. Ja, und das ist natürlich jemand, der Riester-Verträge kauft. Welches Interesse hat der? Natürlich diese Botschaft zu platzieren. Also mal gucken, was hat derjenige davon? Ja, wie verdienen die ihr Geld? Wie ist da so der Zusammenhang? Was haben die für ein Interesse daran, dass ich jetzt genauso handle, wie die mir das sagen? Womit verdienen die Leute letztendlich ihr Geld? Das ist, glaube ich, also wenn man das dann einmal kurz durchschaut hat, dann kann man es zumindest nochmal anders bewerten. Das heißt ja nicht, dass so ein Riester-Vertrag, meinetwegen, mach halt einen Riester-Vertrag. Es ist erstmal nichts Schlimmes daran. Aber dann kenne ich zumindest auch so die Hintergründe und kann das vielleicht noch ein bisschen anders einschätzen, mir nochmal eine Gegenmeinung vielleicht einholen. Ja, das denken ja auch viele. Ja, ich habe mit 3 Leuten gesprochen. Ja, super, die waren alle 3 Riester-Fans. So. Jetzt denken, da hast du 3-mal die gleiche Meinung dir eingeholt. Nur einmal in Gelb, Blau und Grün. Also da wirklich dahinter zu schauen, was haben die Menschen für Interesse, da diese Botschaften zu platzieren. Ja, und dann auch ganz generell, es ist halt ein großes Vertrauensthema, ne? Also sich einen Menschen rauszusuchen, ein Unternehmen, was weiß ich, einen Coach, Mentorin, der man einfach vertraut. Und dann sich von da aus am besten den Weg zeigen zu lassen. Ja, ich finde es auch schwierig, irgendwie mit 5, 6 Leuten, klar soll man sich umfassend informieren, aber der eine rennt natürlich in die eine Richtung, der andere in die andere. Der eine sagt, Immobilien, Immobilien, Immobilien. Der andere sagt, ETFs, ETFs. Ja, das bin dann ich. Das, ja, was soll ich denn dann jetzt machen? So, ne? Irgendwann muss man sich dann auch mal festlegen, gerade am Anfang. Und dann, dann geht es eigentlich nur darum, keine gravierenden Fehler zu machen. So, ob es jetzt Immobilien sind oder Aktien oder was weiß ich was. Etwas Sinnvolles zu tun, ist immer noch besser als nichts zu tun und dann in Schockstarre zu verfallen, weil es dann zu viele Informationen sind. Deswegen meine ich, einen raussuchen, den Weg gehen, das abschließen, dann kann man immer noch einen zweiten Weg hinterhergehen. Genau, einfach um da auch dann zu Rande zu kommen. Weil gerade bei dem Thema wird man ja auch erschlagen von Informationen. Das Vertrauen dann, denke ich, großes Thema.
Das stimmt, fällt einen schnellen Schockstarre, das ist dann auch nichts. Du arbeitest ja, indem du uns da ganz viele Tipps gibst und auch allen weiterhilfst, aktuell so ein bisschen an der Abschaffung deiner eigenen Existenzgrundlage. Was kommt denn danach? Sagen wir mal, wir sind jetzt alle endlich das Propöllchen hochbekommen und arbeiten an unseren Finanzen. Hast du da noch Sachen in Planung? Gründung eines neuen Unternehmens etc.?
Also immer, ja, Gründungsideen habe ich immer so ungefähr 20, so in der Hinterhand. Aber ich glaube zum Glück und gleichzeitig traurigerweise nicht, dass sich das Thema so schnell erledigt, dass so schnell da wirklich alle auf Fahrt kommen, alle Frauen in Deutschland, dann gibt es ja auch noch ein paar andere Länder zu erobern. Mein voller Fokus ist natürlich da. Denke auch immer mal drüber nach, also Frauen noch mal besser zu vernetzen. Also eigentlich im Kern wird sich bei mir höchstwahrscheinlich in Zukunft alles irgendwie darum drehen, Frauen zu stärken, Frauen mehr in die Selbstbestimmtheit wieder zu helfen oder zurückzuhelfen. Ob das jetzt Finanzen ist, ob das Business ist, ob das Selbstbewusstsein ist, keine Ahnung. Aber ich glaube, da ist noch einiges zu tun. Ich mache mir keine Sorgen, dass ich in den nächsten 15 Jahren arbeitslos werde, ehrlicherweise.
Ich mir auch nicht, muss ich gestehen. Ja. Perfektes Schluss. Ganz, ganz vielen Dank. Jetzt habe ich ein bisschen überzogen. Ich hoffe, das war noch in deinem Rahmen. Perfekt. Danke dir für deine Zeit. Ich tippe fleißig ab und lasse dir in den nächsten Tagen schriftlich einmal zukommen. Super,
alles klar. Das klingt gut. Cool. Super. Danke dir. Bis dann. Ciao. Ich hoffe, ich konnte dir in dieser Podcast-Folge einiges Neues vermitteln und vor allem Lust auf mehr machen. Wenn dem so ist, wenn du dranbleiben möchtest, dann habe ich was für dich, nämlich meinen kostenlosen Newsletter. Dort bekommst du regelmäßig Tipps, Tricks sowie alle Neuigkeiten aus dem Madame Moneypenny-Universum, denn News gibt es dort immer zuerst. Also einfach kostenlos anmelden auf www.madamemoneypenny.de/newsletter und dann bekommst du schon ganz bald Post von mir.